Unser heutiger Gast hat schon immer das Thema Musik geliebt. Sie ist Amerikanerin, hat aber die längste Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht. Als Model verdiente sie ihr Geld für ihr Studium in New York. Mit Mitte 30 bekam sie ihren ersten Plattenvertrag bei Warner Music. Als Singer und Songwriter schrieb sie hunderte von Songs für sich und für andere Künstler. Als Support Act für Marius Müller-Westernhagen spielte sie vor 30.000 Leuten. Um die unglaubliche Kraft von Musik noch besser zu vermitteln, gründete sie später Jamplan, eine Agentur für Teambuilding und Songwriting. Seit einigen Jahren brennt sie für das Thema Klimaschutz. In dem vom amerikanischen Ex-Vizepräsident Al Gore initiierten The Climate Reality Project ist sie aktiv engagiert. Als Agricultural Innovation Advocate berät sie heute außerdem Startups beim Aufbau nachhaltiger Geschäftsmodelle.
Wie jede Woche seit über 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann Arbeit, die einen so wesentlichen Anteil in unserem Leben einnimmt, wieder mehr Sinn stiften? Was können wir tun, damit Führung wieder ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die eigene Karriere zu befördern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Eva Keretic.
Hallo.
Hi.
Ich freue mich, da zu sein.
Ja, wie schön, dass du da bist. Eva, du bist an einem Thema dran, auf das wir erst in der zweiten Hälfte des Podcasts kommen, was mich mein gesamtes berufliches Leben lang beschäftigt hat, Thema Umwelt, aber da kommen wir später dazu. Mhm. Eigentlich bist du, wie ich es gerade ja, oder wie Christoph es gerade so schön eingeleitet hat, bist du ja eine Vollblutmusikerin. Und ja, wir sind gespannt zu hören, wie du ja zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist.
Ja, da sind ein paar irgendwie Schicksalmomente, die mich dazu gebracht haben, glaube ich, das zu machen. Ich bin Amerikanerin, natürlich, bin auf Long Island groß geworden in New York und auch so typisch, wie es ist. In Amerika hat man, da ist Sport und Musik sehr groß in der Schule, man hat immer Musicals und Theaterstücke und ich habe immer so gerne gesungen. Ich saß vor dem Sofa und habe dann irgendwie performt und das war einfach, kam aus meiner Seele raus. Und dann habe ich mich natürlich für so ein Audition gemacht für den School Musical in der Schule und habe diese Hauptrolle bekommen. Und diese Musical war so besonders, weil die Frau, die das gemacht hat, hat es geschrieben. Und das war original. Und das, ich glaube, das ist auch ein Moment für mich, weil es natürlich gibt, dass diese typischen Musicals, die jeder weiß, und West Side Story und so. Aber die hat es geschrieben aus einem Bild, um die Emotionen von Teenagers darzustellen. Und das, was mich prägt an der Musik, wenn ich schreibe, es ist einfach, wenn man sich in einem Thema drin ist und man wird dann irgendwie inspiriert oder leidenschaftlich bei einer Thema, dann kommt erstmal so ein Lied raus. Und da, dieses Gefühl muss man trauen. Und das kann sich nicht jeder. Ich meine, es gibt ganz tolle Sänger, es gibt ganz tolle Performers und alles Mögliche, aber so dieses Songwriting, das ist so eine Frage von sich selber zutrauen.
Das heißt, dieses Musical, weil es eben aus der Sicht oder für Teenager geschrieben war, hat dich schon so erwischt, dass du da Teile deiner eigenen gefunden hast?
Damals wusste ich das nicht, aber später, als ich dann in meinem Leben noch fertig mit der Schule war, habe als Fotomodell in Italien gearbeitet und ich habe so eine Audition gemacht, wo ich tanzen musste. Mir ging es gut an dem Tag, ich habe einen Job bekommen und dann, als ich denn, ich musste tanzen auf so eine CD, das war für eine Compilation-Platte. Und da kam einer auf mich zu und hat gesagt, ja, der A&R von Polygram Records möchte wissen, ob du singen kannst. Und dann habe ich, natürlich kann ich singen, klar. Und er sagt, na, er will es wissen. Und so, ich dachte, ach ja, klar. Aber ich bin dann zu Polygram gegangen. Das war der Manager oder der Ehrenmann von Zuckerrohr. Und er hat dann zu mir gesagt, als ich in seinem Büro war, der sagt, if happiness had a face, it would be your face.
Wow.
And if we can put that into music, I think we have something. Und das war einfach das schönste Kompliment, die ich wirklich je bekommen habe, finde ich. Mhm. Und ja, und dann hat er mir ein paar Lieder gegeben. Und diese Lieder, ich habe eine gelernt und dann bin ich richtig im Studio. Ich habe Zuckerrohr kennengelernt. Er hat gesagt, ja, wir müssen ein Duett machen so. Und es war einfach so eine ganz schöne Erfahrung, auch so in einem richtigen Profi-Studio aufzunehmen und so. Aber ich dachte, ach nee, ich muss weiter studieren. Ich gehe dann noch, verdiene ein bisschen Geld, um mein Studium zu bezahlen und gehe zurück nach New York, aber das ist auch nicht passiert.
Okay.
Andere Schicksale.
Ja, und wie ging es weiter? Was war der nächste prägende Moment?
Ich habe dann in Hamburg gearbeitet und da ist mein Mann, da wusste ich nicht damals, aber er sah mir an der Straße, ich stand da an einer roten Baumchaussee bei der Völkerkunde Museum und wollte telefonieren. Früher hat man dann gewartet. Und
an der Telefonzelle.
Genau, an der Telefonzelle.
Ich glaube, die steht da sogar noch, die Telefonzelle. Ist einer ganz wenigen,
nein,
die
leider
da auch steht.
Kann nicht mehr? Der steht lange, aber leider nicht mehr.
Ich hab noch eine vor Augen auf jeden Fall.
Ja, genau. Der war lange da. Und Damir war im Elysee, ne, als Tennisspieler, da hat ein German Open gespielt und ist er da vorbeigelaufen und zur Hallerstraße. Er ist an mir vorbei und hat gesagt, hi, how are you? Und I'm like, oh, great. Und so weiter. Ich habe übrigens den schlimmsten Winter überlebt in Hamburg, den es je gegeben hat. So diese zugefrorene Alster, grau, Horror. Und die Sonne schien an dem Tag, mir ging es wirklich gut. Mhm. So, und er hat dann im Lockerroom gedacht, ach, ich glaube, ich muss auf diese Frau aufpassen, das Rest meines Lebens, ich gehe zurück.
Wow.
Und ist dann zurück und ich bin dann die Straße hochgegangen und ich habe nur gedacht, how did he know I was American? Ist es offensichtlich? Weil mir ist es eigentlich nie passiert. Ich habe in Mailand gelebt, ich habe in Paris gelebt und alle haben mir irgendwie auf irgendeine Sprache gesprochen, wo ich dachte, I'm dumb American, I can only speak English. Und dann hat er mich zum Abendessen eingeladen und ich bin dann mit ihm gegangen. Ich wusste gar nicht, dass mit Tennis oder sonst was. Und es war eine lange Reise danach, ich muss das erzählen.
Mal erzählen, klar.
Okay. Er ist dann nach New York gegangen und hat meine Schwester kennengelernt und meine beste Freundin, weil er hat da ein Turnier gespielt. Und danach ist er dann zum French Open in Paris. Und ich habe ihm dann schon am ersten Abend gesagt, du bist wirklich nett und ist alles schön, aber ich gehe nicht mit Europäern zusammen, weil ich möchte nicht in Europa leben. Tut mir leid, ich komme aus New York, ich liebe meine Familie. Alles gut und schön, we can be friends. So.
We could be friends.
Yeah, we can be friends. Das lieben Männer. Ne?
Ja, ja.
Ist er dann nach New York und dann kam ich dann über meine Schwester, hat gesagt, hey, that's really a nice guy. Und warum gehst du nie mit nice guys? Und ich so, ja, stimmt. Okay. Bin dann selber in Paris direkt danach. Er hat noch French Open gespielt und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ja, mal wollen wir mal uns sehen und so. Und 3 Wochen später waren wir verlobt. Und
es ist wow, 3 Wochen später. Ja. Wahnsinn.
Es ist 33 oder so. Es ist lange her.
Ja, aber das ist ein schicksalhafter Moment gewesen. Okay, ja. Genau. Und dann hast du ihn eigentlich begleitet dann auf seiner Karriere?
Ja, ich habe dann 1,5 Jahre so ein bisschen, ich habe versucht zu arbeiten, aber das war, unsere Telefonrechnung war viel mehr als das, was es gekostet hätte, wenn ich mitgegangen bin. So.
Okay, so war das früher. Ja. Ja. Für die Jüngeren unter uns früher war
ja,
das
klar.
So.
Ja,
ja. Ja, vor allem auch vom Hotel aus.
Mhm. Wahnsinn.
Hat das gekostet.
Und dann ist das eigentlich erst nach Damirs Tenniskarriere gekommen, dass du dann mit deiner Musikkarriere durchgestartet bist? Oder wie war das?
Genau. Und dann, er war auch so, am Ende wusste er nicht, was er dann so machen soll, weil das ist auch ein harter Job, wo du wirklich so viel Zeit investierst als Profi und bist dann Mitte 30 und musst dich neu definieren. Wir wussten nicht, ob hier oder da. Ich war mir nicht so sicher, ob ich in Deutschland bleiben wollte, weil ich... Ja, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann hat er das mit der Musik unterstützt. Und ich bin dann zu einer Plattenfirma. Und weil alle haben gesagt, oh, du musst Musik, du musst was machen. Ich bin reingegangen und habe gesagt, soll ich vorsingen? Und die, oh no, please. Hast du irgendeine Aufnahme? Und dann hatte ich die Aufnahme aus Italien.
Sehr schön. Also dafür war sie dann gut. Sehr gut.
Genau. Ja. Und dann haben die mir Lieder gegeben. Und die Lieder haben für mich gar keine Bedeutung gehabt. Das waren einfach Lieder. Und so fing ich an, dann Lieder zu schreiben und habe mir dann Gitarre beigebracht. Ich habe früher Geige gespielt, weil das musste man als ungarische Enkelkind. Und ja, und dann habe ich mir Gitarre beigebracht und Lieder geschrieben. So fing es an.
Wow. Und der Moment, wo dann irgendwann ein Plattenvertrag da war, war das hart erkämpft? Hast du da viele?
Das war so hart.
Ja, ne?
Das war so hart, weil es war nicht in, Songwriter zu sein. Das haben die gar nicht vermarktet. Das war bevor der Zeit von Alanis Morissette. Die Leute waren nicht bewusst, dass es könnte Leute geben, die sich nicht nur, ich meine, in Amerika schon, so Bob Dylan, Joni Mitchell, es war so eine gewisse Respekt, aber in Deutschland war das halt so, ja, sing mal das, der hat einen Hit geschrieben, das kannst du singen. Und für mich war das einfach, mein Herz und Seele war in alle Lieder. Ich meine, das erste Lied, wo ich bei RCA Aufmerksamkeit bekommen habe, war ein Lied, die ich für meine Eltern geschrieben habe. Das hieß You're Missing in My Life. Und das, so bin ich.
Ja.
Ich meine, ich drückte mich aus über die Musik. Das hat mich am Leben gehalten.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Wenn du für jemanden mal einordnest, der das heute hört, der vielleicht Mitte 20 ist oder sowas, dass du einfach nochmal sagst, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt und was ist heute anders als im Vergleich zu damals, dass man das mal so ein bisschen einordnen kann, was das bedeutet.
Du meinst jetzt Musiker zu sein, oder?
Ja, genau. Ja. Also diese Schritte zu gehen, die ja doch so wirken, als wenn sie in einem Umfeld passiert sind, das sehr unsicher ist, was ja heute auf andere Art als auch ist.
Das ist schwer, weil ich bin, meine Tochter, meine große Tochter ist auch Singer-Songwriter und das ist sie, seitdem sie 14 ist. Und ich habe das auch bei ihr unterstützt, weil ich habe dann einfach gesagt, glaub an deine authentische Stimme, versuch nicht nach jemand anders zu klingen oder zu schreiben. Das sage ich allen. Egal welche Musiker ich treffe, weil ich denke, you have to be true to yourself. Und all das, wenn ich zurückschaue und das, was ich gemacht habe, auch meine alten Lieder, wenn ich dann zurück in meine Bücher schaue, damals war ich so, habe ich mich so ausgedrückt und so kam das Lied heraus. Und heute drücke ich mich natürlich, ich habe so nachhaltige Lieder geschrieben, die keiner hören will, weil wer will irgendwie nachhaltige Lieder hören? Aber ich schreibe die, weil ich bin in dem Thema drin. Und ich bin nicht mehr in dem Thema drin, oh, er liebt mich nicht mehr oder so. Das, es gibt in einem gewissen Alter ist man so drin. So, und dann soll man dann eben diese einfach deine authentische Stimme trauen. Ganz, ganz wichtig.
Ja, es ist natürlich wird den Kids was völlig anderes vorgelebt, ne? Diese ganzen Audition-Shows funktionieren alle völlig anders, ne? Du musst sie versuchen zu klingen wie jemand anders und innerhalb einer Show wie fünf andere verschiedene und glauben dann so eine Show gewinnen und dann kommt die große Karriere und dann kommt ja bei fast allen das große Nichts, ne?
Also vor allem die Frage mit, wie lange hältst du durch? Ne? Also das sind ja so viele Zufälle, die eine Rolle spielen und es gibt ja auch Leute, die sich da auch wirklich reinsteigern und sagen, ja, ich möchte jetzt, also es gibt ja viele andere kreative Jobs, sagen wir Fotografie oder was auch immer und sagen, ich möchte das wirklich machen. Nur die Frage ist einfach, wie lange hältst du was durch? Und da einfach ein Gespür für zu entwickeln. Woher kam bei dir das Vertrauen und das Gespür dafür, Dinge zu tun? Also was ist so dein Gefühl in den Momenten, wo du merkst, das ist jetzt richtig oder das ist jetzt falsch? Also du hast auch so im Nebensatz erwähnt, nach 3 Wochen eine Verlobung, das hat ja nicht nur was mit dem Alter zu tun, da sollte ja schon etwas mehr sein als nur ein Bauchgefühl oder vielleicht auch nicht.
Ja, ich finde, wenn man kreativ ist, wie auch immer man das tut, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das so kreativ zu sein. Ja, das ist dann immer so, in dem Moment kommt das. Und auch beim Liedschreiben, manchmal komme ich einfach auf so eine tolle Idee, wo ich denke, oh mein Gott, das ist eine tolle Idee. Und wenn der Kopf irgendwie da sich einschaltet und sagt, zum Beispiel, du hast mal irgend so ein Zeil, denkst, okay, jetzt muss der Strophe genauso gut sein. Das ist, dagegen muss man kämpfen. Da, egal, wenn man kreativ sein will, ich finde, diese Stimme muss man trauen und man muss diese Kopf ausschalten. Und das habe ich über den Jahr, das wusste ich damals nicht, dass es so war. Aber das kann ich jetzt sagen, jetzt, weil ich kann diesen Prozess auch irgendwie beobachten, wie das ist. Und dann denke ich, okay, wenn ich zu kopflastig drauf bin, dann lasse ich das. Und dann ist das Lied vielleicht auch weg und vielleicht muss man es wegschmeißen. Man muss wirklich auch mit diesem Bauchgefühl fortgehen und ja, weitergehen.
Wo hast du das her, dass du deinem Bauchgefühl so traust dann? Also woher kommt das oder wie hast du es gemerkt?
Ich glaube, wenn ich dann zum Beispiel diese Lieder, die ich am Anfang bekommen habe von anderen Songwriters aus der Plattenfirma, die habe ich mir angehört, habe versucht, die zu singen, aber habe nichts gespürt. Ich habe nichts gespürt. Und das bin ich nicht. Ich bin eher, glaube ich, Songwriter als Sängerin, weil es gibt Leute, die lernen diese technische Seite von Sängerinnen und die können ganz alles Mögliche machen. Oder Gitarre, mein Gott, die setzen sich stundenlang. Für mich ist es, ich habe einen Film geguckt oder ich habe eine Freundin getroffen, die hat mir eine Story erzählt. Oh mein Gott, ich muss ein Lied schreiben. Und dann, ich werde besessen von dieser Inspiration. Ich kann das nicht irgendwie loslassen, bis ich das Lied schreibe. Und dann bin ich zufrieden. Auch wenn keiner das hört.
Ja, das ist großartig, weil du hast, als ich hier mit Tessa eben über dich gesprochen habe, einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen sie. Tessa ist die PA von Christoph und auch noch viel mehr hier bei Blackboard. Und sie ist selber Musikerin, also Hobbymusikerin, spielt Gitarre, singt wunderschön. Und ich habe dann eben einen Song von dir angemacht, den ich besonders mag, und sag, du, die Stimme, die hier jetzt ist gerade, die kommt gleich durch die Tür. Und dann dachte Tessa Michael, kenne ich doch schon, habe ich doch natürlich alles schon gehört. Und dann machte sie eine Pause, sagte, klingt ein bisschen wie Norah Jones. So, und das ist ja das, was ich auch mal spüre, wenn ich deine Musik höre. Du hast eine Stimme und eine Art, Songs zu interpretieren, die wirklich unglaublich ist. Du hast aber diesen riesen kommerziellen Erfolg nicht gehabt, weil du eben dich nie in dieses System so eingefunden hast. Du hast mit den großartigsten Musikern, die mit Steely Dan, Chaka Khan, mit unfassbaren Leuten zusammengearbeitet haben, die dich alle lieben und schätzen und die hier nach Deutschland gekommen sind, um das zu produzieren. Aber du bist dir treu geblieben und hast gesagt, ich will meine Geschichten erzählen, genauso wie sie sind und nicht wie irgendein A&R-Boss das will. Ja. Finde ich toll. Was man, na, Christoph, was sie wirklich, wirklich will, das macht sie. Das hast du gemacht.
Ja, ja, ich meine, diese Business ist auch so eine andere Abteilung. Man merkt dann, ich meine, da, wo ich bei Warner war, ist die Plattenbranche richtig kaputt gegangen. Ich meine, es sind 150 Leute, haben ihre Jobs verloren damals, wo meine Platte rauskam, weil so war der Anfang von wir bezahlen nicht mehr für Musik und so. Das ist auch so eine Schicksalssache. Aber dann habe ich dann gesagt, okay, wie will ich weitermachen? Ich mache meine eigene Platte und ich möchte die in eine Live-Atmosphäre aufnehmen. Das heißt, ich spiele das Lied vor, bin in einem Raum mit ganz tollen Musikern, auch aus New York, die mit super Leuten gespielt haben, die ihrem Bauchgefühl auch nachgehen und mit mir spielen. Und dann, das ist das Schönste, was es gibt. Es ist eigentlich egal, wie kommerzieller Erfolg man hat damit, weil das ist einfach
Magic. Ihr habt die Songs euch zusammen erspielt und dann als Band live recorded, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, ja. Ich habe dann wenig Geld gehabt. Mhm. Ich wollte dann trotzdem die Platte aufnehmen und habe gesagt, okay, wir nehmen ein Studio, wir haben 2 Tage, Jungs, das machen wir. Wir gehen dann voll rein. Ich fange an zu spielen. Die haben die Lieder, die haben nichts vorbereitet. Wir haben dann, jeder hat einen Raum, damit wir dann abmischen konnten und haben zusammengespielt. Und ein Moment versucht, weil bei meiner ersten Platte, die ich wirklich sehr produziert habe, natürlich im Studio, viele Leute haben gesagt, wenn du live spielst, ist es mir lieber als diese Produktionsseite. Und ich sage, okay, wie fangen wir live? Wir fangen das nur, wenn es spontan ist und nicht, auch für einen Musiker nicht durch den Kopf. Ich habe 200 Millionen Mal gespielt, jetzt spiele ich das auf die Platte, sondern hey guys, I just wrote this song about Schlaflosigkeit, so Insomnia. Und ich habe es in einem anderen Tempo eigentlich geschrieben. Ich habe gesagt, ja, lass uns das ganz langsam machen. Und dann plötzlich ging das Lied in Ich kann nicht schlafen vom Gefühl und jeder kennt das und ach, war Magic.
Das, ja, wow. Ja. Ich kann, also was ich wahnsinnig gut nachvollziehen kann, und ich bin wirklich kein talentierter Musiker. Ich habe früher Schlagzeug gespielt und ein bisschen Gitarre, und ich bewundere Kreative, die dann erkennen, da ist etwas und dem dann nachgehen. Ich habe viel zu viel Interessen links und rechts auch, als zu sagen, ich kann jetzt eine Sache besonders gut. Was ich aber wirklich gut nachvollziehen kann, ist so dieses, da gibt es eine Energie, da gibt es ein Gefühl. Also ich lege gerne auf zum Beispiel und es gibt einfach Momente, da passt ein bestimmter Song und du denkst so, wow, das ist jetzt, das ist gerade, da kommt gerade die Stimmung vom Sonnenuntergang, die Crowd, die dabei ist und alles irgendwie zusammen und es passt einfach perfekt. Und es gibt Menschen, die spüren es raus und merken auch. Und was ich nochmal wo ich gerne nochmal hingehen würde, wäre so diese Frage mit, was passiert jetzt gerade? Also auch, wenn das jetzt ein bisschen abdriftet, aber ich finde es einfach viel zu spannend, weil Musiker nehmen gerade von zu Hause auf, Events werden abgesagt. Also all das, wo du die Energie herziehst und selbst sei es im Studio, das ist alles gerade ganz stark unter Angriff von außen, dadurch, dass wir auf Distanz gehen müssen, wo Musik etwas ist, was Menschen verbindet, was Energien zusammenbringt. Und wie schätzt du das ein? Was beobachtest du? Was ist interessant? Weil die Sachen von zu Hause, diese Home-Concerts, it's nice, wir streamen auch, aber something is missing, also irgendwas fehlt noch.
Ja, ich finde das sehr traurig. Ich habe nicht mal angefangen, das zu machen, weil alle haben gesagt, oh ja, musst du, nein. Es gibt so viele Musiker, die es machen und viele Zuschauer, die mir gesagt haben, ich schaue zu bei einem Live-Konzert, irgendwie habe das Gefühl, ich bin nicht da. Musik ist so besonders in dem, wenn man auf der Bühne ist und ich liebe es auch auf kleine Bühne oder auch diese kleinen Konzerte, Sofa-Konzerte oder so, weil du merkst, da ist ein Mensch mir gegenüber und die erzählt mir eine Geschichte, weil das hat sie inspiriert und das ist ihr Story. Und ich spüre das, weil ich, Musik oder auch Lieder schreiben ist irgendwas, was du, das kannst du nicht aufschreiben wissenschaftlich. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Musik glücklich macht. Aber trotzdem kann man das nicht,
du kannst die Erfolgsformel nicht rausschreiben, ne? Du kannst nicht sagen, wie es jetzt genau geht, sondern merkst du auch daran, wenn künstliche Intelligenz Musik komponiert, dass da eben die Seele fehlt. Ne?
Ja, genau.
Das würde ich gerade mal challengen wollen. Da sind wir an einem super spannenden Thema, weil hier verändert sich gerade, wir haben Technologie, wir haben Distanz, wir haben digitale Tools und ich glaube, also das ist jetzt einfach so mein Bild drauf, ich bin vom Herzen wirklich kreativer. I can feel it, was du sagst, wirklich. Und trotzdem sehe ich auch, was Technologie möglich macht. Also überhaupt die Distanz reduzieren und so weiter. Ich glaube allerdings, wir nutzen diese Tools wie AI, wie Streaming und so bisher falsch. Wir nutzen sie, es gibt ein schönes Beispiel von einem Künstler, David Hockney, Michael, wir hatten das neulich schon, der eben auch vom iPad malt, weil er sagt, ja, es ist halt der Zeitgeist. So wie viele Fotografen sagen, naja, ein Telefon hat zwar nicht denselben Sensor wie eine fette Red, aber es ist der Zeitgeist. Und ich nutze jetzt diese kreative Möglichkeit. Ich versuche aber nicht, etwas anderes zu kompensieren. Und ich frage mich, wie wir den Blick als Kreative auf diese Zeit und auf diese Tools verändern müssen, um damit umzugehen. Weil in der Geschichte war es immer so, wir bewegen uns nach vorne.
Ja, aber das sind zwei verschiedene Sachen. Eine Sache ist, so wie David Hockney, wenn er schreibt auf ein iPad oder so, dass der ist immer noch der Person, das kommt aus seinem Bauch und sein Talent irgendwie rüber. Und wenn du diese vorgegebene Tools bei What's the name of that company? Egal, kenne ich gar nicht. Aber du gibst ein, ich möchte gerne so eine Art Musik und da wird ein Computer stellt es zusammen. Sorry, das ist nicht kreativ.
Nee, das
wenn
ist
du
klar.
Bei GarageBand arbeitest und du bist dann, du sagst, weißt du, ich möchte gerne jetzt diesmal nicht meine Gitarre hören und so. Und was könnte ich dann von anderen Sound-Akkorde nehmen, um das zu unterstützen? Und du bist im Studio und so. Das ist natürlich kreativ. Und diese Möglichkeiten zu benutzen, kreativ, dafür bin ich 100% dahinter. Es geht weiter.
Ich habe nämlich gerade einen Gedanken, ich muss mal gerade den Namen raussuchen, nicht, dass jetzt Musik angeht, das ist in meiner Spotify-Playlist für die Kids. Das ist eine Band, die heißt Pomplamoose oder sowas, Pomplamoose, irgendwie so. Auf jeden Fall, die haben sich im Studio gefilmt auf YouTube und haben rumgejammt und haben dann ein fing an mit den Beats von Seven Nation Army, ne? Und dann Sweet Dreams. So. Kennt jeder irgendwie die Melodien? Und da kam ein Mashup bei raus.
Ja.
Und du denkst so, ey, holy shit, ey, was für eine geile Idee, weil die beiden, weißt du, wie so Offbeat-Rhythmen zueinander passen. Ja. Und wenn du dann Tools hast, die dich dann supporten, ja, nimm mal Billie Eilish und ihren Bruder, die im Kinderzimmer Songs gemacht haben, da finde ich es so geil, wenn Künstler sagen, ey, neues Tool, let's do something with it. Und das frage ich mich eben auch, ne, die Corona-Zeit wird Künstler hervorbringen, die es eben schaffen, ein Gefühl aus dem Wohnzimmer zu transportieren. Also es wird Künstler geben. Ich weiß auch noch nicht wie. Ich habe auch nicht die Lösung. Ich finde es einfach super spannend, um dieses Thema so reinzugehen. Weil ich sage, das verändert gerade dieses ganze Setting, in dem sich diese Szene bewegt, komplett. So wie damals Napster-Downloads.
Ja, aber ich challenge das auch gerne mal. Ich beobachte, ich interessiere mich auch sehr, sehr für Musik. Ich beobachte eben auch, aber auch genau die gegenteilige Entwicklung, ne? Wo Künstler mit alten Aufnahmetools, alten Aufnahmegeräten, alten Mikrofonen. Ich habe jetzt gerade so einen entdeckt, der hat so eine Serie auf YouTube, der macht die 20 schönsten Drum-Intros, spielt danach mit einem Kollegen die 20 schönsten Gitarren-Solos und so weiter. Und wenn der dann so am Anfang erklärt, das ist ein Mikrofon aus dem Jahr 1946, das ist da perfekt für die Snare und also mit einer Liebe. Und wenn ich sehe, wie mein Bruder mit seiner Yamaha SG 2000 und seinem Mesa Boogie Verstärker eben versucht, den Carlos Santana Samba Party Sound also genau hinzukriegen und ihn auch hinkriegt. Also ich glaube, das ist also ich glaube auch, da kommen neue Sachen hinzu, aber Musiker gucken, ne, also guckt ihr an, dass sich Jugendliche Vinyl Plattenspieler kaufen.
Völlig klar. Hier im Studio steht ja auch einer und wir haben auch eine Polaroid-Kamera. Weißt du, das meine ich eben. Jedes Tool hat einen Kontext, in dem es stattfindet. Und wir reden hier ja nun auch über Arbeit und Tools und so weiter. Ne? Also es sind eben auch Leute in der Arbeitswelt, die sagen, nee, ich will einen Papierkalender und so weiter oder ich will das nicht teilen. Alles richtig. Die Frage ist immer, für welches Tool, zu welchem Zweck. Wir hatten gestern ein super Zitat, ich glaube, das war von Zwantje. Wann war der? Ich weiß nicht, wann der gestrahlt wird. Also jetzt eine Woche her, der Podcast, oder zwei Wochen her, die sagte, beim Fußball muss man aufpassen, dass man den Ball nicht im falschen Moment in die Hand nimmt. So, und ich glaube, diesen Horizont zu eröffnen auf diese verschiedenen Arten von Tools, die es da gibt, das ist das Spannende. Ja, weil auch die Digitalkamera-Industrie ist eingebrochen durch die Smartphones. Trotzdem sind die digitalen Kameras nicht weg. Die haben noch eine Daseinsberechtigung.
Ich finde, das einzige oder ein von den größten Problemen ist, wenn man Künstler ist, wenn man Musik macht, nehme einfach Musik, weil das kenne ich. Das, was ich dann machen müsste für meine Platten, nachdem ich das alles selber gemacht habe, hat nichts mit Songwriting zu tun.
Ja.
Ich musste das Konzept, ich musste dann nicht nur die Lieder, ich meine, die Lieder schreiben war das Kleinste von allem. Ich musste dann die Platten, den Layout, den Band holen, die müssen das lernen. Dann musste ich dann ein Event, ich musste live, ich musste dann Marketingkonzept, Pressetexte, Foto. Ich musste meine Website machen. Ich meine, es ist der Wahnsinn, wie viel Tätigkeit ich brauche, nur um meine Platte zu veröffentlichen. Und das Problem ist, wenn du künstlerisch wenn du ein Künstler bist, ist es schwer, dann dich auch zu verkaufen. Musst du, aber diese Wahnsinnsvermarktungswelle, die du auch mit Social Media heute machen musst, ständig irgendwas posten, ständig da musst du Zeit damit verbringen.
Ja,
und die Zeit, die du eigentlich genau für Musik verbringen konntest, so wie früher, als es dann, wo du nicht alles selber machen musstest, ist dann woanders investiert. Und deswegen kommen andere Künstler raus und es wird anders werden.
Vielleicht gehen wir mal den Schritt zu Jamplan. Ist das einer der Gründe gewesen, warum du das gemacht hast? Weil du quasi so andauernd damit ja Songs... Erklär mal genau, wie das funktioniert.
Ja, ich arbeite mit Fontaine Burnett seit Jahren. Er spielt mit mir und wir schreiben und produzieren zusammen. Und dann haben wir gesagt, unser Liebe für Songwriting, es wäre cool, wenn wir das auch vielleicht corporate-mäßig machen können, so mit anderen Leuten, egal wie. Dass wir sagen dann, es gibt so ein Event, und wir schreiben dann praktisch eine Skizze für ein Lied, für das Event, das was wir gemacht haben, mit Refrain, was gezielt ist für das, was die mit ihrem Team oder Event machen wollen. Und dann ist alles sonst frei. Und wir kommen in den Raum und sagen, Leute, wir werden ein Lied schreiben. Und alles so, oh nee, können wir nicht, oh bla bla. Ja. Aber innerhalb von ein paar Minuten, wenn du dann diese Hook hast, auch in dem Refrain, und die Musik spielt, dann sind die dabei. Und wie wir das machen, ist erstmal Brainstorming, was jeder kennt. Jeder, der in irgendeiner Art und Weise irgendwas in Geschäft gemacht hat, hat Brainstorming. Ich sammle einfach Ideen, schmeiß Ideen raus, so ist das. Und ich nehme dann irgendeine Idee, die ich gut finde, und mache so eine kleine Melodie zu der Musik, die da spielt, oder wenn ich meine Gitarre habe, und dann können die das realisieren, wie das wird.
Wie man einen Song schreibt, ja.
Und dann schreiben wir ein Lied zusammen in der Gruppe. Und es kommt darauf an, wir haben das zum Beispiel, darf ich dann ein Beispiel geben?
Natürlich.
Wir haben dann bei Otto ein paar Mal was gemacht. Und bei Otto einmal müssen wir für die Kantinenarbeiter was machen. Und er sagt, okay, was machen wir dann mit die Kantinenarbeit? Was machen die für Otto irgendwie so? Und dann habe ich einen Refrain geschrieben und wir haben so ein Lied, ist so ein bisschen, ich singe das jetzt vor. So.
Ja, sehr cool.
Everything we make it good. You know it, yeah, everything we make it good, yeah. Und so war das Refrain, stand da, da kamen irgendwie 120 Leute in dem Raum und sag ich, Leute, wir werden ein Lied mit euch schreiben, und die Strophen waren frei und die können mitsingen mit dem Refrain, die haben die tollste Strophen, wir haben das aufgenommen.
Die ganze, Video. Alle Mitarbeiter mitgesungen,
alle Mitarbeiter,
großer Chor.
Aber wir haben die in verschiedene Gruppen aufgeteilt, das heißt 30 pro Gruppe und jeder schreibt die eigene Strophe. Und dann trifft man sich am Ende und singt man die Strophen vor für die anderen Gruppen. Manchmal war es auf Deutsch, manchmal war es auf Englisch, manchmal war es ein Rap. Ich meine, es ist alles möglich. Und die Freude und dieses Zusammenwachsen, Team, wir haben das mit Musik gemacht. Wir haben uns mit Musik ausgedrückt, nicht nur irgendwie sprachlich, weil Musik geht tiefer, ist emotionaler.
Wow. Und das macht ihr quasi, wenn die irgendwie ein Team-Event haben, dann sagen die, pass auf, wir haben hier sechs Stunden oder acht Stunden oder vier Stunden. Was braucht man? Was ist eine gute Zeit?
Wir haben es oft in eine Stunde am Ende von einem ganzen Tag von einem Event gemacht.
Wow. Also,
das ist crazy. Aber das kriegen wir hin.
Ja, cool. Sehr cool.
Aber es gibt dann andere. Wir haben mit Adidas ein Lied von nichts geschrieben in einem Studio, wo jeder ein Instrument zugewiesen bekommen hat.
Das heißt, die spielen auch
iPad oder
selber
iPad.
Die Instrumente, die
aber
Leute.
An eine App, an GarageBand. Weißt du, nicht selber Gitarre, das wird zu lang dauern. Und das war einen halben Tag. Und das war auch, ist ein ganz tolles Lied geworden. Ich meine, ich finde, all das, was man kreiert, ist
ja, super. Schön. Aber es ist, finde ich, einfach einen tollen Schritt, wenn du sagst, das Songwriting ist das, was dich glücklich macht und nicht die Webseite bauen und nicht die Fotos machen. Ja, du spielst auch gern live, aber eben dieses ganze Drumherum, ja, was dich eigentlich dann jahrelang wieder davon abhält, Songs zu schreiben. Ja. Und da kannst du quasi...
Und ich liebe das. Ich habe dann auch so eine Viele Kinder, eine Welt, diese eine NGO, für wen ich arbeite. Und wir gehen in den Schulen und wir schreiben Lieder über Welt, praktisch so Weltblick, Weltfrieden, globales Denken. Und wir haben das in Deutschland gemacht und ich habe das auch ein paar Mal in Namibia gemacht. Und dann haben wir diese Kinder via Skype, haben die ihr Lied vorgesungen. Und das ist auch was ganz, ganz
super.
Tolles.
Erzähl mal ein bisschen, was das genau für eine Organisation, wer hat die ins Leben gerufen?
Das hat Frank und Valerie Rosenzweig ins Leben gerufen. Er ist ein Künstler. Er wollte auch was machen, aber er wollte was Kreatives, Positives machen für Weltfrieden. Und hat dann angefangen, der macht selbst Porträts von Kindern. Er hat so ein es ist sehr kompliziert, aber Weltfriedensflagge entwickelt, wo wir alle irgendwie denken müssen, dass wir auf einem Planet sind. Und dann durch diese Porträts, die er macht von den Kindern, siehst du, dass wir eigentlich, wir haben alles gleich. Wir haben alle Augen, Nase, Mund. Man beschäftigt sich damit, wenn man ein Bild malt. Wir malen dann Porträts in der Schule, auch Weltfriedensflaggen in der Schule. Und ich schreibe Lieder mit den Kindern in der Schule.
Wow. Wie kommst du dann von dieser Musikwelt, die ja dein Leben lang wirklich mitbestimmt hat, die sich auf deine Kinder, beide deine Töchter singen fantastisch. Ich glaube, der einzige in der Familie, der nicht singt, ist Damir. oder vielleicht auch doch, manchmal heimlich. Nein, nope. Wie kommt man dann, wenn man so eine starke Leidenschaft spürt, dann nochmal wieder zu so einem anderen Thema wie dem Thema Klimawandel, Ernährung. Erzähl mal den Weg, die Reise, was Al Gore damit zu tun hat.
Ja, ich glaube, ich habe dann versucht, das auch mal irgendwie zu verstehen. Wenn man ein Songwriter ist, dann nimmt man ein Thema und man recherchiert oder man setzt sich damit auseinander und dann schreibt man ein Lied und will es weitergeben. Das heißt, das, was ich alles irgendwie denke oder fühle, möchte ich dir vorsingen.
Botschaft.
Und als ich habe den Film, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese Gestrandet, 2016, über diese 5 Flüchtlinge aus Eritrea, die in einem kleinen Dorf in Nordfriesland.
Nee, habe ich nicht gesehen, ne?
Die haben diese 5 Menschen 5 Jahre, so ein Dokufilm über deren Leben, wie die zurechtkamen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, die werden es so schwer haben in Deutschland, weil ich selber weiß, wie schwer das war für mich, Deutsch zu lernen und dann irgendwie meinen Weg zu finden, auch in einer anderen Kultur, ohne meine Familie. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwas finden, damit die eine Zukunft haben und dass deren Zukunft nicht irgendwas ist, was in Zukunft von jemand anders wegnimmt. Und da habe ich angefangen mit Vertical Farming zu recherchieren, weil ich dachte, wenn wir hier in Hamburg im Hafen so einen großen Vertical Farming, das ist dann die Zukunft von der Agrar, wie wir mehr produzieren können, ohne dass wir den Planet kaputt machen, so. Und wenn wir das machen können, dann die müssen nicht perfektes Deutsch, die können ein Teil von einem Team sein. Und wenn wir diesen Produkt kaufen, dann wissen wir, hey, wir haben diese Community unterstützt. Und das war meine Idee.
Wow, du bist quasi also über das Flüchtlingsthema auf das Thema.
Ja, und das war 2016. Das heißt, es war bevor es wirklich losging mit dieser Problematik. Und dann habe ich Mark Buckley kennengelernt. Und er hat dann gesagt, alles gut, wir kreieren die Jobs, aber wir müssen das ohne Carbon Footprint, voll nachhaltig. Und er hat mich dann auch gezwungen, mehr tiefer in den Zeug reinzugehen. Und dann bei Al Gore, er war auch bei Al Gore einer von den Ersten, die bei ihm den Training gemacht hat. Und durch ihn bin ich einfach zu diesen verschiedenen Konferenzen. Ich habe Obama auch in Mailand bei Seeds and Chips reden hören und bin einfach in dem, ja, jetzt bin ich voll in dem Klimathema.
Wir alle oder viele erinnern sich sicherlich an den Film, den damals Al Gore gemacht hat dass er damit auch hier um die Welt getourt ist, An Inconvenient Truth. Dass er aber quasi auch Leute ausgebildet hat oder ausbildet, das wusste ich nicht. Erklär mal genau, wie das funktioniert. Das wird sicher viel interessieren.
Ja, man muss sich dann, einen Brief schreiben, wieso man das machen will und was man dabei erreichen will. Man kommt dann, wenn wir dann eingeladen, du musst dann selber hinkommen, aber du wirst dann das Essen und alles, das ganze Workshop, das ist 3 Tage, ist umsonst.
Aber du musst dich quasi bewerben, ne?
Du musst dich bewerben.
Ja. Deine Story muss irgendwie glaubhaft klingen und irgendwie interessant.
Genau. Und am Anfang hat er das mit kleinen Gruppen, da wo ich es gemacht habe in Pittsburgh, waren es 1200 Menschen, die in Pittsburgh irgendwie da waren. Das, was ich ganz ehrlich sagen muss, ich kannte Al Gore auch nicht. Ich meine, durch den Film oder wie jeder das kennt. Ich dachte, er kommt dann irgendwie dahin, so wie Americans sind und hallo, ich bin Al Gore und geht wieder. Und dann werden andere Leute das alles machen. Aber es war nicht so. Dieser Mann hat so eine Präsentation, sind 450 Slides. 2 Stunden steht er auf der Bühne. 1 Stunde alles übers Klima und was wir wissen wissenschaftlich. Und dann noch 1 Stunde für Lösungen, was wir haben, was wir machen können. Und dann sitzt er dann direkt danach auf dem Panel mit irgendwie die große Wissenschaftler. Und er war die ganze Zeit dabei, präsent. Und dann, du bist so inspiriert natürlich. Wenn du dich mitmachst bei dem Workshop, bist du verpflichtet, 10 Speeches zu geben. Egal wie, du kriegst seine Präsentation. Du bist ein Teil von seinem Hub. Und du bist verpflichtet, eine eigene Story aus seine ganzen Slides für dich zu machen, damit du das weitergeben kannst, so an Menschen.
Das ist quasi der Job. Du kriegst die Schulung, die 3 Tage umsonst. Du musst nur dahin kommen und wahrscheinlich Hotel. Und den Rest zahlst du nichts. Genau. Und dafür versprichst du, 10 Vorträge zu halten mindestens. Das nenne ich mal ein geiles Schneeballsystem.
Ja, ein geiles Konzept.
Und dann, er kam auch nach Berlin danach und ich habe als Mentor gearbeitet. Ich war für 20 Leute zuständig und habe die dann begleitet was auch cool ist. Ja. Es entwickelt auch eine Community in sich und man trifft einfach Leute, die im gleichen Orbit ist.
Wow. Ja. Und hast du schon 10-mal den Vortrag gehalten oder schon öfter?
Oh, ich habe den, ja. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht, nicht nur einen. Ja. Ich habe da angefangen auch so für Freunde oder einfach Menschen, die nicht wirklich wissen. Und ich habe sehr positiv. Meine Rede geht, ich schmeiß all den destructive Wetterkatastrophen, das kennen wir genug. Und weil Leute fragen mich immer, was kann ich tun? Und dann gebe ich wirklich konkrete Sachen, die du machen kannst, die du vielleicht schon machst, damit du dich auch wohlfühlst dabei. Weil alle fühlen sich auch so, ja, immer so, ja, defensiv, wenn es das Thema angeht. Ja. Und ich finde, wir müssen die irgendwie mal begleiten, irgendwie positiv die Sachen anzugehen, was man ändern kann.
Und du bist dann irgendwann, also das Vertical Farming war so das erste Projekt. Und dann hast du gesagt, okay, das kann man irgendwie auch noch anderen, kann man noch andere Sachen mitmachen. Du berätst ja heute Startups auch. Ne? Erzähl mal ein bisschen aus der Arbeit. Was gibt es für Themen, die dich gerade da faszinieren? Wir haben neulich mal drüber gesprochen, über Fleischersatz. Ne? Und ich habe eben am Vorgespräch auch nochmal dich gefragt, was ist das eine große Thema? Hast du gesagt, weniger rotes Fleisch oder am besten gar nicht mehr essen. Erzähl mal ein bisschen über die Inhalte, über die ganz konkreten.
Ja, das sage ich auch normale Menschen auch, die, weil es ist so komplex mit rotes Fleisch, das muss man irgendwie verstehen. Wenn man nur Wasser anguckt, das ist 2900 gallons, that's like 9000 Liter, für one pound of meat, weißt du?
9000 Liter.
Liter, und das ist 400, habe ich heute Morgen in Kilogramm, 454 Kilogramm Fleisch. Dafür brauchst du so viel Wasser alleine. Und das ist äquivalent 6 Monate Duschen jeden Tag. Für one pound of meat.
Ja. Braucht man Kannst so du viel das Wasser. Mal erklären, wo das herkommt für Leute,
ja,
die sich damit
auseinandersetzen? Ja, und das ist diese Komplexität, die ich jetzt, nachdem ich irgendwie mehr drin bin, denke ich, okay, und das ist nur Wasser. Wir haben auch Greenhouse Gases, wir haben Methan, was so völlig schlecht ist für den Umwelt, was auch von Cattle kommt. Dann haben wir noch den CO2-Footprint. Das Problem oder der Grund, weshalb so viel Wasser da involviert ist, wir müssen diese Agrar, um die Sojabohne irgendwie zu entwickeln, braucht auch so viel Wasser, um diese Sojapflanzen, um diese Viehen oder so irgendwie das Essen zu geben. Weißt du, das ist ein gesamtes Paket von Komplexität, die, es ist nicht nur, dass er trinkt so viel, na? Damit er am Leben bleibt und groß wird, damit wir den schlachten können, brauchen wir so viel Wasser.
Also allein das Ganze, was die quasi verfressen, sind ja Pflanzen. Dafür brauchst du Wasser, um das hochzukriegen. Und der effektivere Weg wäre zwar zu gucken, welche sind die Pflanzen, die dich mit ähnlichen Nährstoffen versorgen und die dann anzubauen und zu essen.
Ja, und das ist das Coole. Weil ich habe die Leute von Impossible Foods kennengelernt. Das ist noch nicht in Deutschland, aber das ist so ähnlich wie Beyond Burger. Das ist ein Pat Brown ist ein Molecular Biologist.
Wie heißen die?
Pat Brown, Impossible Foods.
Mhm. Impossible, ah ja, Impossible klar, kenne ich auch schon. Foods, ja.
Genau. Mhm. Und er hat das dann gesagt, was ist es an Fleisch, was uns so gut schmeckt? Schmeckt uns. Die meisten Leute, die mögen Fleisch. So, er hat es auf ein Molekül reduziert. Und dieses Molekül heißt Heme. H-E-M-E auf Englisch. Ich glaube, auf Deutsch ist es vielleicht ein bisschen anders. Und er hat dann festgestellt, dass diese Heme, der Kuh, der frisst das aus dem Gras. Das wird durch sein ganzes System irgendwie in Muskel irgendwie an der Seite von ihm. Und das essen wir. So klar ist das. Er hat gesagt, was ist, wenn wir diese Heme aus dem pflanzlichen Produkt rauskriegen? Und er hat dann jahrelang recherchiert, bis er eben das in einer Sojapflanze rausgefunden hat. Diese Heme ist, auch wenn du das siehst, ist ein bisschen rötlich. Sieht ein bisschen blutig aus. Und deswegen, dieser Impossible Burger ist auch ein bisschen blutig von der Konsistenz. Schmeckt aber wie Fleisch. Und die haben Blind Tastings und die haben allen möglichen Leuten, es ist jetzt bei Burger King, die sind so erfolgreich in Amerika. Und ich habe da Kontakt mit dem aufgenommen. Ich wollte die nach Deutschland. Ich hatte auch Kontakt hier, um das weiterzumachen. Nur mit der Regulations in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, weil alles, was neu ist, dauert länger in Deutschland. für irgendwie durchzukommen.
Das ist eigentlich total interessant, weil die Fleischindustrie, wie man jetzt ja von YouTube weiß, nach dem letzten Skandal eigentlich so einen Verband hat, der relativ schnell neue Fleischprodukte zulässt und auch ein Qualitätssiegel ergibt. Ist schon erstaunlich, dass da die Blockaden sind. Ist das Lobby
ähnlich? Das ist das Schöne bei Corona, muss ich ehrlich sagen. Weil so viele Türen sind aufgegangen, die ich auch schon seit Jahren weiß, aber nicht die meisten Menschen wissen das nicht. Nachdem das alles passiert ist, in diese Factory Farming Horrors, was wir jetzt erleben, die Leute sind plötzlich offener und bewusster, dass wir was verändern müssen. Und das ist eine Geschichte, so Plant-Based Burgers. Der andere, wo ich sehr, sehr involviert bin, ist das Cultivated Meat. Und das ist eben Fleisch, der in der Petrischale wächst. Das ist so Microorganism, Fermentierung. Und das ist die Zukunft. Schluss, aus, fertig. Das wird kommen. Es ist schon auf dem Weg. Ich meine, die Kosten sind jetzt so runter. Und das ist Fleisch. Wird nicht nur an einem Tier gewachsen, nur wächst das in eine Petrischale.
Und was denkst du, wie lange das dauert, bis man das kaufen kann?
Das wird in 2 Jahren.
Oh, wow. Mhm.
Du kannst es auch schon kaufen, das ist ein bisschen teuer. Aber
was kostet es jetzt so?
Das kostet, soweit ich es verstanden habe, ist $50. Irgendwie so ein Burger jetzt.
Eine Burger.
Aber stark. Da ist so ein Drang jetzt und auch durch das, was passiert ist, ist das schön. Weil jetzt sind wir so, hey, wow, das können wir machen. Ich finde, das Tolle an Menschen ist, dass die dann so resilient und innovativ sind und die sehen, hey, oh, das ist das Problem. Guck mal, auch wenn man überlegt, was der einen Kuh oder was diese 1 pound of meat bedeutet, Leute wollen da Lösungen. Was gibt's da für eine Lösung? Wir haben welche.
Wow.
Krass, was ist mit den ganzen, ich sag mal, es gibt ja Farmen, die sich auf Rinder spezialisieren und so weiter. Und die einen wirken in dieser ganzen Diskussion als böse und die anderen als gut. Und ich sag ganz klar, also die Fleischindustrie, das, was da in den letzten Wochen passiert ist, da bin ich ganz, ganz klar dagegen. Ich weiß, es gibt aber auch, zum Beispiel aus meiner Vergangenheit, Produzenten, die sehr nachhaltig umgehen und die sich um die Aufzucht kümmern und so weiter, wo auch eine ganz andere Qualität rauskommt. Und das Fleisch ist auch so teuer, dass ich sage, naja, es ist ein Genussprodukt, wie Alkohol ein Genussmittel ist und man sollte das in absoluten überschaubaren Mengen konsumieren, alle 2 Wochen, alle 4 Wochen, keine Ahnung. Also, dass man weiß, es ist auch nicht unbedingt gesund oder wie auch immer. Was passiert aber dann mit denen, die da nicht rumgehen? Also, das scheint ja so stark im Umbruch und ich erlebe einfach diese 2 Lager und frage mich gerade, können wir die Perspektive wechseln? Wie kann man da mehr Aufmerksamkeit schaffen? Wie sollte man drauf schauen?
Ich habe das angefangen und ich kriege das hin. Ich sagte, ich kenne Leute aus der, nein, wirklich, I don't care, I'm a dreamer, aber das wird echt kommen. Und zwar, wir wollen die Fleischindustrie nicht kaputt machen. Wir wollen, dass die einfach nicht so viel produzieren müssen, dass diese Tiere überhaupt nicht eine Qualität vom Leben haben. Ich meine, es gibt Regenerative Farming. Man kann auch wirklich, man muss lernen von einem Ecosystem. Man muss lernen, dass we have to give back. Wir können einfach nicht immer klauen und essen und fressen und das geht nicht. Wir können aber Bioreactors an Fleischproduktionsfarms geben. Und die können Fleisch so produzieren und auch so produzieren. Also es gibt ganz tolle Möglichkeiten, das zu integrieren, dass viele Leute ihre Jobs nicht verlieren, dass die ganze Industrie nicht komplett wegfällt. Auch in der Dairy Industry, da bin ich auch bei einer, die machen so eine Alternative zu so a Dairy Protein, die auch von einem Microorganism kommt. Und das ist so spannend. Wir können Milch produzieren, das ist genauso wie Milch, ist kein Milch. Und wir müssen dann diese ganze Milchindustrie-Probleme, die wir haben, können wir reduzieren, dass diese Tiere auch gut leben können. Und dass wir trotzdem diese Produkte haben, die wir so gerne haben. Es gibt viele Leute, die wollen nicht Käse aufgeben. So. Die wollen nicht den Schritt zu vegan machen, weil die gerne Käse essen, sind aber vegetarisch. Ja. Die müssen wir auch was irgendwie anbieten.
Gibt es, also ich weiß jetzt eine technische Frage, aber gibt es irgendwelche Downsides an dem Ganzen, also irgendwelche Nebenwirkungen, irgendwelche Dinge, die man im Blick haben muss, wo man noch was verstehen muss? Also gibt es, wenn man das ganze Bild anguckt, etwas, wo man sagt, ja, das haben wir noch nicht im Griff?
Ich finde, und das, wie man die Sachen angehen muss, ist in ein Team, so wie in einer Band. Und ich meine, du kannst auch Musik alleine machen, aber Musik machen mit einer Band ist einfach viel cooler. Und das ist, es ist tiefer und es hat einfach mehr, ja, Emotionen. So, dass wir und mein, das, was ich jetzt gerade versuche zu machen, ist eine Verbindung mit Government, Research Institutes, Corporations und Startups, dass wir alle unter einem Hut irgendwie was sagen, weil alle kommen von einer anderen, ja, andere Sichtweise, was für den wichtig ist. Was wichtig ist, dass wir das alles in ein System irgendwie einpacken, wo wir wissen, ah, das sind die Konsequenzen. Zum Beispiel diese Vertical Farm, was Mark Buckley machen wollte, hat gesagt, alles gut und schön mit Vertical Farm, aber das kostet wahnsinnig viel Energie und Electricity. Ja. Wir können das aber mit Renewable Energy machen und hat ein ganzes System mit Solar- und Windenergie, Regenerative Regenwasser irgendwie versorgen, Reverse Osmosis und so. Da gibt es Technologien, die gibt es schon. Und wir können auch so ein Projekt aufbauen, was eben kein Carbon Footprint hat, was eben wirklich auch wenig Platz nimmt, aber was Essen produziert.
Ja, und ich finde das spannend, du hast es im Nebensatz gesagt und vorhin auch schon mal gesagt, dass es eben nicht um dieses einzelne Ding geht, sondern dass es eben immer um Systeme geht. Und Systeme, es gibt wenig Menschen, die ein System ganz verstehen, eigentlich wahrscheinlich bald gar nicht mehr. Und deswegen brauchst du einen Collaborative Approach, du brauchst viele Leute, die was wissen und was können. Und ich fand es sehr spannend zu sagen, eben keine Industrie kaputt machen, aber denen eben helfen, sich umzubauen. Ne? Genau. Und jetzt, wenn ich auf deine Pharma komme, über die du gesprochen hast, Christoph, die können natürlich statt Rinder eben auch Pflanzen anbauen und können andere Sachen machen. Also da können dann
meine Frage war einfach nur, was müssen die tun? Das ist ja New Work im Sinne von Farming. Also ich denke jetzt gerade, wir sollten jemanden mal irgendwie interviewen, der vielleicht diesen Prozess gerade durchläuft. Also ich stelle jetzt mal so ganz einfach mal ein Bild in den Raum, to be clear, McDonald's Deutschland wird mit Sicherheit sehr viele Hühnchen verarbeiten. Wie wird das irgendwann mal replaced? Was passiert damit? Und was ist mit dem Typen, der vielleicht diese ganzen Hühnchen da bringt? Also weißt du einfach, dass man, unsere Aufgabe ist ja auch eben, dass den Blick auf die Arbeitswelt, wie sie dann ist, zu öffnen. Und diese Diskussionen finden ja auf ganz vielen Ebenen statt. Braunkohle, wie viele Jobs gibt es? Also Michael, jetzt mal vielleicht an uns beide. Ich glaube, wir haben auch mal die Aufgabe, ein bisschen in Zahlen einzutauchen, was mit ganzen Branchen passiert, um mal Bescheid zu wissen und zu sehen, okay, Initiativen, wie das, was du jetzt machst oder Friday for Future und so weiter, die halt in die richtige Richtung gehen und dass wir sagen, okay, die vermittelnde Rolle, die wir gerade haben zwischen Interessensgemeinschaften, da wo auch New Work herkommt, zwischen der einen Seite und der anderen Seite zu sagen, okay, wo schaffen wir die gemeinsame Basis und wie können die Methoden, die New Work eigentlich hat, wo können die Methoden eigentlich greifen und Menschen dabei helfen, diesen Schritt mitzugehen, dass keiner auf der Strecke bleibt.
Ja. Ich kann euch meine Präsentation geben, weil ich habe auch solche große Firmen gefunden, die auch in Startups investieren. Ich habe dann die als Beispiel gegeben für andere große Firmen, gezeigt, hey, das sind irgendwie diese Forerunners, die sagen, okay, wir verdienen unser ganzes Geld jetzt hier vom Hühnerfleisch, PHW zum Beispiel. Könnt ihr reingucken, das ist so total spannend. Es ist so eine alte Familie, die seit Jahren irgendwie so Wiesenhof Hühnerfleisch produzieren. Die haben in Good Catch investiert, die haben die haben in Beyond, machen die den Vertrieb und dann siehst du wirklich Leute, die mal ein Beispiel machen, wie können wir uns umändern, ohne, weißt du, dass wir sehen die Zukunft, unbedingt. Die Zukunft ist anders, wir steigen auf dem Zug.
Ja. So. Rügenwalder zum Beispiel, ne? Rügenwalder, eine Firma, sehr konservativ früher. Genau. Ja. Wurstprodukte, die sind mittlerweile bei 50%, bei 50% veganen Produkten, ja.
Also das würde ich gerne mal machen, also da einzutauchen und wie gesagt, ganz klar, weißt du, wir sind Betriebswirte, wir haben die Zahlen anzuschauen und dann wirklich zu gucken, okay, wo kann New Work da eben auch methodisch helfen? Super spannend, also wenn du das geben könntest, das wäre ganz, ganz toll.
Also wir wollen grüner werden, haben wir gesagt, wir wollen mehr solche Themen haben. Eva, du bist die uns jetzt nochmal den Wake-up-Call hier gegeben hat, das ist sehr cool.
Was wolltest du sagen? Also ich würde es gar nicht unter Grün färben. Also du weißt, ich bin einfach gegen jede Form von Dogmatismus in die eine wie die andere Richtung, sondern ich sehe ganz klar eine Möglichkeit, wenn man eine gewisse Nüchternheit bewahrt und sich anguckt. Also es gibt ja diesen schönen Satz, Sense will always make sense, Nonsense will always stay nonsense. Wenn eine Sache Nonsense ist, dann ist doch nur die Frage, wie kann eine Methode dabei helfen, jemandem eine neue Perspektive zu eröffnen. Mein Wunsch wäre, dass es irgendwann nicht mehr das eine Bio oder Grün ist, sondern dass total normal ist, dass du sagst, ja, logisch macht man das nicht, weil warum steckt man sich keinen Glimmstängel mehr an und zieht sich das in die Lunge? Weil so richtig logisch gesund ist das nicht. So, das, weißt du, was ich meine? Und das fände ich eine schöne Aufgabe. Ich bin da gerade echt on fire, falls ihr das
merkt. Ich habe auch vorhin zu Michael gesagt, das ist alles schön und gut für Leute, die irgendwie sich sehr viel Zeit investieren und damit auseinandersetzen und mit dem ich rede und so. Aber als ich dann für ein Projekt irgendwie was bearbeitet habe, bin ich in Aldi rangegangen, um die ganze Sache anzugucken. Und wenn ich sehe, da gibt es eine Dose mit einer fertigen Schweinehaxe für 1,50 Und wenn ich überlege, dass es viele Menschen gibt, die haben nicht so viel Geld und die müssen damit die sich ernähren. Und deswegen müssen wir ganz schnell großen Impact machen. Wir können einfach nicht sagen, oh ja, lass uns jetzt so. Nein, wir sind schon so spät dran. Ja. Wir müssen jetzt, das System muss irgendwie neu definiert werden. Und zwar, genau, schnell, Jungs.
Yeah. Genau jetzt hitten wir die Stunde. Jetzt hitten wir die Stunde.
Sehr gut.
Ich bin hier wieder der Timekeeper, aber das ist, we're on.
Wir machen trotzdem noch unsere beiden letzten Fragen.
Na klar.
Die Fragen, gibt es Bücher, Filme, Menschen, die dich inspiriert haben auf deinem Weg bisher? Hast du irgendwas, was du teilen magst?
Das ist echt schwer. Ich meine, ich bin einfach ein Fan von Harari und Homo Deus, klar.
Okay.
Und The Power of Myth, Joseph Campbell.
Sehr
da
gut.
Sind irgendwie.
Oh, das Buch habe ich oben liegen, aber nie gelesen.
Oh my God.
Das liegt im Studio.
Das musst du lesen. Ich meine, hallo. Das war aber damals, wo ich dann mich einfach mit Philosophien und Religionen und Mythen irgendwie auseinandergesetzt habe. That's the answer. It's the Bible.
Okay.
Und
ist wunderschön.
Sonst bin ich Fan von Podcasts, natürlich, wie du weißt. Und da gibt es, ich höre leider die aus Amerika, weil da...
Kannst du auch ruhig sagen, wenn du ein, zwei hast, die du empfehlen magst aus Amerika, Podcasts?
Ja, ich mag schon Freakonomics, Hidden Brain, Radio Lab, This American Life. Man lernt einfach immer was Neues bei diesem Podcast und das finde ich einfach schön, immer zu lernen.
Das ist cool. Jetzt kommt die letzte Frage. Bucketlist. Wenn du dir eine Sache wünschen darfst, die du noch erleben möchtest, eine, die du noch lernen möchtest und eine, die du noch geben oder zurückgeben möchtest, was wären die drei Dinge?
Ich muss ehrlich sagen, ich will einfach genauso weitermachen, wie ich bisher gemacht habe. Ich bin total glücklich mit.
Sehr geil.
It's all like a song. Entweder ich meine Rede oder ich bin da, rede über Klima oder wir schreiben ein Lied zusammen oder ich schreibe ein Lied. I'm a songwriter und
Ich möchte mal wieder mit dir singen, das steht auf meiner Bucketlist.
Ja.
Das könntet ihr jetzt noch tun, also ihr habt noch 2 Minuten Zeit.
Alles gut.
Was wollt ihr denn singen?
Wir haben schon mal zusammen gesungen. Weißt du eigentlich noch, welche Lieder wir gesungen haben auf meinem Geburtstag?
Also ihr habt hier Shure Mics 7B, Studioqualität und Kopfhörer auf und sitzt in einem trockenen Raum.
Ich wollte meine Gitarre mitbringen, aber dann dachte ich, ach nein, das ist ein bisschen doof.
Ja, machen wir vielleicht nochmal eine zweite Folge.
Ich habe ein Keyboard vor der Tür stehen, also was wollt ihr mehr?
Nee, wir lassen es jetzt mal, Wir ein andermal.
Na gut.
Eva, vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Das war eine schöne Stunde. Das war echt, die ist so schnell vorbeigegangen. Ich hätte echt gedacht, wir sind
die ist wirklich schnell rum, ja.
Danke.
Danke dir.
Danke.
So, da du ja jetzt erfolgreich um deinen Song herumgekommen bist, darfst du anfangen.
Ja, ich habe Eva ja lange schon auf der Liste gehabt, weil ich mich an ihrer Story sehr berührt, wie ihr wirklich ganzheitliches Verständnis von Musik ist, ne? Wie sie Musik in unterschiedlichen Kontexten einbringt. Sie hat ein paar Sachen ausgelassen. Sie hat immer auch in den Schulen, Kindergärten, wo ihre Kinder waren, ganz viel Musik reingebracht. So habe ich sie auch kennengelernt, weil unsere Jüngeren im Kindergarten zusammen waren. Also dieses ganzheitliche Musik als auch ein Lösungsmittel für Probleme dieser Welt zu sehen. Das hat mich nochmal sehr beeindruckt. Und dann eben in einem Alter sie ist ja fast mein Alter, ein bisschen jünger, dann nochmal völlig neu durchzustarten und sich das Thema Klimawandel, Umwelt auf die Fahne zu schreiben und das so konsequent dann zu machen, das bewundere ich sehr. Und dann bewundere ich auch sehr, dass sie sich eigentlich ihre gesamte Karriere über treu geblieben ist und dich nichts hat vor irgendeinen Karren spannen lassen. Und mit einer, auch toll, dieses Bucketlist. Nee, ich habe keine Bucketlist. Ich mache all das, was ich wirklich, wirklich will. Das hat mich.
Ja, das finde ich geil. Das habe ich auch gerade gedacht. Ne? Also nach einem Gefühl gehen und auch eben Selbstbewusstsein da drin zu finden, zu sagen, es fühlt sich für mich gut an und richtig an und den Weg dann auch zu gehen und zu folgen. Gerade so die Anfänge, von denen sie erzählt hat und auch das Selbstbewusstsein, was sie da ausstrahlt. Und nach hinten raus für mich ganz klar, wie das ganze Thema Klima organisiert ist, wie Leute dort mit reingebracht und motiviert werden und die Gedanken, die dann am Ende hochkamen, wie können wir auch verschiedene Seiten zusammenbringen. Und ne, das hat jetzt nicht nur mit ihr zu tun, das hat sich jetzt aus der Runde zwischen uns dreien ergeben, aber das gibt mir gerade totalen Vorschub nach vorne, mal zu überlegen, ja, was kann New Work eigentlich tun, um verschiedene Seiten zusammenzubringen von Industrien, die gerade im Umbruch stehen. Das ist so eine große Aufgabe wie die ursprüngliche New Work-Aufgabe, wo es darum ging, Menschen, die entlassen wurden, eine Perspektive zu geben.
Word.
So sieht's aus. Danke dir.